Nick Bilton. Twitter. Eine wahre Geschichte von Geld, Macht, Freundschaft und Verrat. Twitter wurde im Jahr 2006 von 4 Freunden gegründet. 10 Jahre später arbeitet nur noch einer von ihnen im Unternehmen. Was ist passiert? Wenn wir hier das beliebte Frage-Antwort-Spiel spielen würden, kämst du niemals auf die Lösung, denn die Geschichte von Twitter ist wirklich außergewöhnlich. Sie steckt so voller Verrat, Intrigen, Streit, Versöhnung, Allianzen und Komplotte, dass sie jeder Telenovela alle Ehre machen würde. Der Journalist Nick Bilton hat sich durch zahllose Dokumente, Videos und natürlich Tweets gewühlt, um die Story zu rekonstruieren. Er führte auch mit allen Beteiligten Interviews, doch das war komplizierter als gedacht. Viele der Beteiligten sind mittlerweile so zerstritten, dass sie nur noch Schlechtes über die anderen erzählen. Außerdem spielt eine große Lüge eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Twitter, aber dazu später mehr. Der Autor hatte es also nicht leicht, die Wahrheit herauszufinden. Die alten, unveränderlichen Tweets helfen ihm dabei sicher mehr als die Aussagen der Beteiligten. Herausgekommen ist mit Twitter eine detaillierte Unternehmensgeschichte. Bilton erzählt, wie sich die Gründer kennengelernt haben und wie sie, ganz in chaotischer Startup-Manier, auf die Idee kamen, einen Dienst wie Twitter zu entwickeln. Anschließend beschreibt er detailliert den Krieg um Macht, Einfluss und Posten in dem jungen Unternehmen und wie Twitter es schließlich doch noch geschafft hat, ein solides Unternehmen zu werden. Vom Studienabbrecher zum Millionär. Vor Twitter erfand Evan Williams das Bloggen. Wer hätte gedacht, dass die Geschichte von einem Internetriesen wie Twitter so unspektakulär beginnt? Mit einem Studienabbrecher aus dem Hinterland von Nebraska namens Evan Williams, auch genannt F. F wuchs auf einer Farm auf und machte alles anders, als von ihm erwartet wurde. Anstatt mit seinen Brüdern auf die Jagd zu gehen, Football zu lieben und einen dicken Pickup zu fahren, bastelte er lieber an seinen eigenen Ideen herum. Dabei war er schon als Teenager ein richtiger Unternehmer. Er ging zum Beispiel noch als Schüler von Tür zu Tür und versuchte, eine Videokassette zu verkaufen, auf der er erklärte, was das Internet ist. Kein Wunder, dass er sich entschloss, nach Kalifornien zu ziehen und ein Teil der dortigen Startup-Szene zu werden, anstatt die Uni fertig zu machen. Dort lernte er das Programmieren und startete schließlich mit ein paar Freunden die Firma Pyra, die eine Projektmanagement-Software entwickelte. Um bei Pyra einen Überblick über die Fortschritte zu behalten, baute Evan Williams 1999 eine Webseite, die wie ein Tagebuch funktionierte. Er nannte sie Blogger, ein Wort, das vorher nicht existierte und von Weblog abgeleitet ist. Damit wollte er es außerdem Leuten, die nicht programmieren konnten, ermöglichen, ihre Inhalte im Netz zu veröffentlichen. So trug er dazu bei, die Idee der Blogs zu entwickeln. Blogger wurde zwar ein Erfolg, doch Williams tat sich schwer mit dem administrativen Teil. Die Rechnungen stapelten sich, Gehaltschecks platzten und die anderen Angestellten von Blogger schmissen nach und nach alle hin. Evan Williams blieb als letzter alleine zurück und führte das Unternehmen schließlich von seinem Wohnzimmer aus. Die Plattform wurde immer beliebter und schließlich stellte Williams ein paar Programmierer ein und vor allem jemanden, der sich um den administrativen Teil kümmerte. Die Firma zog wieder in ein Büro und wuchs stetig an. 2003 kaufte Google Blogger und Pyra für mehrere Millionen Dollar. Link Nummer 2. Das Gute liegt so nah. Evans Nachbar Noah betrieb die Audioblogging-Plattform Odeo und die beiden taten sich zusammen. Auch der Zufall spielt in der Geschichte von Twitter eine große Rolle. Eines Tages las ein junger Mann namens Noah Glass eine Story über Evan Williams und seinen Verkauf an Google in der Zeitung. Er erkannte auf dem Foto zu dem Artikel seine eigene Küche wieder. Dafür gab es nur eine Erklärung. Evan musste im gleichen Haus wohnen wie er. Also ging er rüber und klingelte. Noah betrieb zu diesem Zeitpunkt von seiner Wohnung aus etwas ganz Ähnliches wie Blogger, nur für Audiofiles oder Podcasts. Noah und Evan wurden schnell Freunde und F beschloss, aus seinem Verkauf von Blogger etwas Geld zu Noahs Firma Odeo zuzuschießen. Noah betrieb Odeo von seiner eigenen Wohnung aus und wie früher bei Blogger liefen auch hier die Dinge ziemlich chaotisch ab. Noah hatte viele Hacktivisten eingestellt. Keine braven Angestellten mit Hemd und Krawatte, sondern richtige Chaoten, die sich auch gerne mal auf Demos festnehmen ließen. Ungefähr zu dieser Zeit beschloss Noah auch, 2 weitere Leute einzustellen, die in unserer Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen werden. Der erste war Jack Dorsey, ein ziemlich kreativer und leicht verrückter Mensch. Er trug zum Beispiel eines Tages ein T-Shirt, auf dem groß seine Telefonnummer aufgedruckt war, um herauszufinden, wer so anrief. Als er feststellte, dass sich nur merkwürdige Leute meldeten, zog er ein anderes T-Shirt an. Der andere Neuzugang zu Odeo war Biz Stone, der früher bei F für Blogger und dann für Google gearbeitet hatte. Biz war ein Witzbold. Als er bei Google ankündigte, das Unternehmen zu verlassen und damit seine millionenschweren Aktien aufzugeben, dachten die Leute dort, dass er sie auf den Arm nahm. Kurz gesagt, die Angestellten von Odeo waren ein wilder Haufen. Außerdem hatte Noah überhaupt keine Disziplin. Er machte nachts Party und tagsüber beschwerte sich seine Frau über den Lärm und den Schmutz, den seine Firma in der Wohnung machte. F hatte durch Blogger schon einige Erfahrung gesammelt. So bot es sich an, dass er als CEO von Odeo einsprang. Blink Nummer 3. Hashtag Neuland. Als es mit Odeo bergab ging, kam die Idee auf, kurze Statusmeldungen online zu veröffentlichen. Odeo schaffte es, 2005 stolze 5 Millionen Dollar Investitionen einzusammeln. Viele Investoren ließen sich von Fs bisherigen Erfolg mit Blogger überzeugen. Trotzdem hatte Odeo einige interne Probleme, die dazu führten, dass das Unternehmen kein Erfolg wurde. Hauptsächlich gab es einen Streit darum, wann der Service gelauncht werden sollte. F war dafür, erst online zu gehen, wenn die Seite perfekt ist. Noah wollte so früh wie möglich online gehen und anschließend noch Verbesserungen machen. Über diesen Streit zerbrach nicht nur die Freundschaft von F und Noah, sondern sie gingen mit diesem Thema auch ihren Angestellten so sehr auf die Nerven, dass einer von ihnen, Rebel, die Seite einfach online stellte. Das war natürlich sehr provokant von ihm, aber es zeigt, wie frustriert die Mitarbeiter von Odeo von dem ewigen Streit ihrer beiden Vorgesetzten waren. Schon bald sollte sich allerdings herausstellen, dass es vollkommen egal war, wann genau die Seite online ging. Denn 2006 kündigte Apple an, ab sofort auf dem iPod Podcasts anzubieten. Alle bei Odeo wussten, dass sie gegen Apple keine Chance hatten. Und so begann die Suche nach einem neuen Produkt für Odeo, um die Firma vor der Pleite zu retten. Die eigentliche Idee kam von Jack. Er hatte bei der Webseite LiveJournal gesehen, dass die User dort kurze Statusmeldungen veröffentlichen konnten und erzählte Noah davon. Der war sofort begeistert und erkannte das Potenzial dieser Idee. Er war überzeugt, dass er mit diesem Modell nicht nur Informationen austauschen, sondern auch in einer zunehmend digitalisierten Welt etwas mehr menschliche Nähe schaffen könnte. F bekam von der Idee Wind und war ebenfalls begeistert. Allerdings vertraute er Noah nicht mehr und wollte mit seinem chaotischen Führungsstil nichts mehr zu tun haben. Also beauftragte er Biz und Jack, an dem Projekt zu arbeiten, ohne Noah mit einzubeziehen. Blink Nummer 4. Nerdige Nervensäge. Noah trug entscheidend zur Entwicklung von Twitter bei, doch kurz nach dem Start wurde er aus seiner eigenen Firma entlassen. F versuchte also, Noah aus dem Projekt mit den Statusmeldungen herauszuhalten, doch das klappte überhaupt nicht. Dies hing auch damit zusammen, dass Noah eine fixe Idee entwickelt hatte. Seine Ehe lief zu dieser Zeit nicht gut und er bildete sich ein, dass er mit dem neuen Projekt nicht nur menschliche Nähe in einer digitalen Welt schaffen, sondern auch seine eigene Einsamkeit bekämpfen könnte. Also stürzte sich Noah auf das Projekt, das für ihn eine Art Therapie darstellte. Er war es auch, der schließlich den Namen dafür fand, und zwar als er sich mehrere Stunden am Stück durch verschiedene Wörterbücher gewühlt hatte. Twitter, das leichte zwitschernde Geräusch, das einige Vögel machen. Das unfreiwillige Viererteam entwickelte die Idee weiter. Zuerst wollte Jack die Seite sehr einfach halten, mit nur jeweils einer Statusmeldung, ähnlich wie bei der Suchmaske von Google. Doch schon bald wurde ihnen klar, dass sie einen Stream aus den eigenen Statusmeldungen und den Tweets von anderen anbieten sollten. Sie kamen auf die Idee, dass nicht nur Leute, sondern auch Geschäfte oder Orte einen Account haben könnten. Noah entwickelte die Idee, Zeitangaben automatisch hinzuzufügen. Nach und nach nahm das Projekt Form an. 2006 war es dann soweit. Am 21. März schrieb Jack den ersten Tweet, "Just setting up my Twitter." Zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung bei Odeo allerdings schon im Keller. Alle waren genervt von Noah und seinem Chaos. So hatte er zum Beispiel schon vor dem Launch von Twitter auf einer Party betrunken von der Idee erzählt. Diese Aktion brachte für viele Mitarbeiter das Fass zum Überlaufen. Die Mehrheit von ihnen war jetzt der gleichen Meinung wie F, nämlich dass Noah untragbar wäre. Daher wurde er im Juli 2006 aus seiner eigenen Firma entlassen. Blink Nummer 5. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Twitter war ein Erfolg, doch hinter den Kulissen tobte der Machtkampf. Der Start von Twitter verlief holprig. Kurz nach dem ersten Tweet im März 2006 erfolgte der offizielle Launch. Dafür hatten sich die Gründer eine Love Parade Party in San Francisco ausgesucht. Leider waren die Partybesucher überhaupt nicht an dem neuen Ding aus dem Internet interessiert und Twitter erhielt an diesem Tag nicht einmal 100 neue User. Im August kam dann eine neue Idee hinzu, als es in San Francisco ein leichtes Erdbeben gab. Die User informierten sich automatisch über Twitter anstatt per Telefon oder SMS darüber, ob es anderen gut ginge und wie es in ihrem Stadtteil aussah. Es war schnell klar, dass Twitter nicht nur ein soziales Netzwerk, sondern auch eine neue Nachrichtenplattform sein könnte. Trotzdem ließ der Durchbruch noch auf sich warten. Er folgte erst auf dem Technologiefestival SXSW im März 2007. Dort erhielt Twitter den Preis für das beste Startup und gewann das gesamte Publikum für sich. Das Unternehmen hatte überall auf der Konferenz Bildschirme aufgestellt, auf denen Live-Tweets liefen. Unter anderem wurde dort auch in Tweets von Freibier an einer bestimmten Bar berichtet. Die Bar war innerhalb von Minuten so überlaufen, dass ein neues Wort für dieses Phänomen entstand: Flocking. Mit so vielen neuen, technikbegeisterten Usern war Twitter über Nacht zum Selbstläufer geworden. Hinter den Kulissen war die Situation aber alles andere als rosig. Dort hatte sich ein Machtkampf zwischen Jack und F entwickelt. F war der CEO, aber Jack für das Projekt verantwortlich. Außerdem hatte Jack viel mehr zu dem Projekt beigetragen. Er hatte zum Beispiel die Länge der Tweets auf 140 Zeichen begrenzt und dafür gesorgt, dass Benutzernamen in den Tweets verlinkt werden. F kümmerte sich immer weniger um Twitter. Stattdessen war er mit einem neuen Projekt beschäftigt, dem Inkubator Obvious Corporation. Die Freundschaft zwischen den beiden litt sehr unter dieser Auseinandersetzung. Schließlich einigten sie sich darauf, dass F, der in Odio investiert hatte, 70% des Unternehmens behalten sollte, während Jack CEO wurde und 20% bekam. Die restlichen 10% wurden unter Biz Stone und den anderen aufgeteilt. Blink Nummer 6. Oops, I did it again. Twitter wurde schnell größer und 2008 setzte F Jack als CEO ab. Es lief gut bei Twitter. 2007 bot Yahoo 12 Millionen Dollar für das Unternehmen. Die Gründer erwarteten allerdings 100 Millionen und lehnten ab. Dennoch war das Angebot von Yahoo ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie auf dem richtigen Weg waren. Die Nutzerzahlen stiegen immer weiter. Die technikbegeisterten Teilnehmer der SXSW liebten Twitter und zogen immer neue User an. Gleichzeitig begannen Stars, Politiker und Website-Betreiber sich anzumelden und ihre jeweiligen Fans, Unterstützer und Leser mitzubringen. Eine der ersten großen Zeitungen, die sich anmeldete, war die New York Times. Die wachsenden Nutzerzahlen brachten allerdings auch ein Problem mit sich. Das System lief immer noch mit dem Code, den die Gründer innerhalb von 2 Wochen als Experiment bei Odio geschrieben hatten. Es war schlicht und einfach überlastet, die Seite war ziemlich oft offline. Kurioserweise führten diese Schwierigkeiten zu noch mehr neuen Nutzern, denn die Zeitungen berichteten darüber, dass Twitter gerade überrannt wird, weil es eben das neue Ding sei. Dieser Hype brachte natürlich auch massig Investitionen mit sich. 2008 sammelte Twitter 18 Millionen Dollar ein, das meiste davon von Bijan Sabet und Fred Wilson. Die neuen Investoren waren allerdings genau wie F, nicht zufrieden mit Jacks Unternehmensführung. Die Mitarbeiter mochten Jack als CEO, doch er war nicht besonders gut darin, Entscheidungen zu treffen. Er verzettelte sich in unwichtigen Nebenprojekten, hatte die Finanzen nicht im Griff und begann schließlich auch noch, neben seinem Job als CEO bei Twitter, eine Schule für Modedesign zu besuchen. Das war zu viel für F. Er verlangte von Jack, dass er sich zwischen Twitter und dem Modedesign entscheiden müsste. Jack entschied sich nicht. F setzte ihn ab und wurde wieder selbst zum CEO. Gleichzeitig beschloss F, dass Jack die Position des Silent Board Chairman einnehmen sollte, eines schweigenden Vorstandsvorsitzenden. Er übernahm Jacks Stimme im Vorstand und hatte ab sofort 2 Stimmen. Blink Nummer 7. Die Geister, die ich rief. Obwohl Jack abgesetzt worden war, verließ er das Unternehmen nicht und plante seine Rückkehr auf den Chefsessel. Jack war entsetzt darüber, dass er abgesägt worden war, denn er sah Twitter als sein Baby. In seinen Augen hatte niemand das Recht, es ihm wegzunehmen. Ab dem Tag seiner Kündigung als CEO begann er, seine Rückkehr zu planen. Dabei spielte ihm auch Fs Inkonsequenz in die Karten. Jack erzählte überall, dass er der Gründer von Twitter sei und F ließ es geschehen. Er ließ zu, dass Jack Interviews gab, zu denen er überhaupt nicht mehr autorisiert war, und er erlaubte Jack, seine Twitter-E-Mail-Adresse und seinen stummen Sitz im Aufsichtsrat zu behalten. So kam es, dass die Öffentlichkeit davon ausging, dass F und Jack einfach Plätze getauscht hätten. F unternahm nichts dagegen. Stattdessen lud er Jack sogar ein, mit ihm 2009 auf einer Konferenz zu sprechen. Jack wurde auch vom US-Außenminister zu einer Reise in den Irak eingeladen, wo er mit vielen wichtigen Persönlichkeiten sprach. Während der gesamten Berichterstattung wurde Jack als Twitter-Gründer bezeichnet. Und Jack holte sich Verbündete an Bord. Er überzeugte zum Beispiel Peter Frampton von seiner Sache. Der investierte 2009 in Twitter und arbeitete fortan daran, F als CEO loszuwerden. Die Lüge über Jacks Rolle bei Twitter war so groß und hartnäckig, dass selbst Angestellte zu Jack kamen, um sich über F zu beschweren. Schließlich reichte es F. Er sprach mit Jack und erklärte ihm, dass er nicht der alleinige Gründer von Twitter sei. Er sagte, dass Twitter heute etwas ganz anderes sei als das, was sie damals bei Odeo entwickelt hatten. Es sollte sich allerdings herausstellen, dass es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät war, um Jack noch auszuboten. Doch bevor wir uns den nächsten Teil dieses Machtkampfes ansehen, werfen wir kurz einen Blick auf die Oberfläche von Twitter und sehen uns an, wie sich das Unternehmen entwickelte. Blink Nummer 8. Meinungsmacher. Mithilfe von Stars und Politikern wurde Twitter immer beliebter und einflussreicher. Nach und nach wurde Twitter für Stars, Politiker und Medien unverzichtbar. Alle wussten, dass sie mit Twitter so viele Menschen erreichen könnten wie noch nie zuvor. Jeder neue Star, der sich auf der Plattform anmeldete, brachte neue Fans und User mit sich. Ein wichtiges Ereignis in diesem Prozess war das Wettrennen um Follower zwischen Ashton Kutcher und CNN. Kutcher ging eindeutig als Gewinner hervor, mit 1 Million mehr Follower als CNN. Das bedeutete, dass eine einzelne Person mehr Menschen erreichte als ein riesiges Medienunternehmen. Das Wettrennen zwischen Kutcher und CNN wurde in den Medien überall aufgegriffen. Schließlich wurde F sogar zu Oprah Winfrey eingeladen, um darüber zu sprechen, was das bedeutete, was Twitter natürlich noch mehr Aufmerksamkeit und User einbrachte. Auch Politiker und andere Interessensvertreter entdeckten Twitter in dieser Zeit für sich. Meinungsmacher und Lobbyisten hatten sich früher mit Medienvertretern oder Politikern getroffen, um für ihre Position zu werben. Jetzt trafen sie sich plötzlich mit Twitter und benutzten es, um ihre Meinung zu veröffentlichen. 2009 hielt Arnold Schwarzenegger in seiner Funktion als Gouverneur von Kalifornien sogar ein Treffen mit seinen Bürgern in den Büros von Twitter ab. Es war nicht mehr zu übersehen, dass Twitter Einfluss hatte. Kein Wunder, dass Biz und F 2009 in der Liste der einflussreichsten Menschen der Welt auftauchten, die die Time jedes Jahr veröffentlicht. Jack war übrigens außer sich, dass er nicht auf der Liste stand. Biz schaffte es aber, dass Jack auch zu dem damit verbundenen Abendessen eingeladen wurde, sodass es schließlich das Abendessen der 101 einflussreichsten Persönlichkeiten wurde. Langsam wurde Twitter auch gezwungen, Positionen zu beziehen. Die Anti-Regierungsproteste im Iran 2009 wurden zum Beispiel größtenteils über Twitter organisiert. Das US-Außenministerium bat Twitter, eine geplante Wartung zu verschieben, sodass die Seite während der Proteste online blieb. Twitter ging darauf ein. Obwohl das Unternehmen versuchte, das mit unpolitischen Gründen zu erklären, blieb der Eindruck, dass Twitter sich in die iranische Politik eingemischt hätte. Blink Nummer 9. Nicht seine Kragenweite. Je größer Twitter wurde, desto mehr Schwierigkeiten hatte F, den Laden im Griff zu halten. Genauso wie Noah und Jack vor ihm, war auch F irgendwann mit dem operativen Geschäft überfordert. Es ist nicht einfach, das Tagesgeschäft einer riesigen Organisation zu leiten, gleichzeitig Gewinne zu machen und Entscheidungen über die Strategie zu treffen. F verfolgte dabei immer einen Hands-off-Ansatz. Er versuchte, sich mit Leuten zu umgeben, denen er vertraute, und möglichst wenig selbst einzugreifen, wenn etwas gut lief. Dafür handelte er sich natürlich auch Kritik ein. Es hieß, er würde nur seine eigenen Freunde einstellen. Der Vorstand bat F sogar, sich von dem CEO-Coach Bill Campbell beraten zu lassen, um seine Führung zu verbessern. Campbell riet F als allererstes, keine Freunde mehr einzustellen. Doch F ignorierte diesen Rat und setzte seinen Freund Dick Costolo als COO ein. Der machte auch keinen schlechten Job, so sorgte er zum Beispiel dafür, dass Google und Bing zukünftig Tweets in ihren Suchergebnissen anzeigten. Trotzdem blieb die Unzufriedenheit mit Fs Führungsstil groß. 2010 schien ihm zunehmend das Heft aus der Hand zu gleiten. In diesem Jahr gab es zum Beispiel eine Bedrohung durch das Unternehmen Uber Media. Deren Eigentümer Bill Gross wollte seinen eigenen Twitter-Klon aufziehen und hatte dafür Ashton Kutcher auf seiner Seite. Außerdem konnte er TweetDeck für sich gewinnen, einen Service, den viele User nutzen, um Tweets zu lesen und zu sortieren. Damit hätte Uber Media über 20% aller Twitter-User verfügt. Der Vorstand drängte F, TweetDeck zu kaufen, doch F blockte. Gleichzeitig bastelte im Hintergrund Jack an seinem Comeback. Er zog sogar Bill Campbell, den CEO-Coach, auf seine Seite, der dem Vorstand dringend dazu riet, F loszuwerden. Und schließlich schaffte Jack es sogar, Dick Costolo, Fs letzten Freund, den er eingestellt hatte, auf seine Seite zu bekommen. F war so damit beschäftigt, Twitter zu redesignen und zu managen, dass er überhaupt nicht merkte, wie seine Karriere bei Twitter gerade einem schnellen Ende entgegenrutschte. Blink Nummer 10. Was du nicht willst, dass man dir tut. So wie er sich einst selbst zum CEO gemacht hatte, wurde F durch einen Coup wieder abgesetzt. Bei Twitters Firmenpolitik spielten mittlerweile viele Interessen eine Rolle. Unter anderem gab es dort auch die Investoren, die natürlich wollten, dass Twitter möglichst schnell große Gewinne einfuhr. F dachte, dass er in dieser Hinsicht einen guten Job gemacht hatte und war daher vollkommen überrascht, als der Tag der Abrechnung kam. An diesem Tag ging F zu einem normalen, regelmäßigen Meeting des Vorstandes. Dort erklärte ihm Bill Campbell, dass er nicht mehr länger der CEO von Twitter sei. Der Vorstand hatte beschlossen, dass Dick Costolo ab sofort diesen Posten bekleiden sollte, denn Dick hatte mit seinen Deals mit Google und Bing schon unter Beweis gestellt, dass er für Gewinne sorgen konnte. Dick sollte sich in den nächsten Monaten darauf konzentrieren, Twitter möglichst profitabel zu machen. Die Vorstandsmitglieder Fred, Bijan, Campbell und Fenton hatten alle für Fs Absetzung gestimmt. F war allerdings vor allem von seinem vermeintlichen Freund Dick Costolo enttäuscht. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass dieser etwas gegen ihn plante. Dick stellte sich dumm und stimmte sogar gegen die Absetzung von F, damit es nicht so aussah, als sei er an dem Komplott beteiligt. Doch trotzdem reichte es für eine Mehrheit gegen F, denn während dieser Vorstandssitzung erhielt auch Jack seine Stimme zurück, die F ihm damals abgenommen hatte. Das Ergebnis dieser Sitzung war für F katastrophal. Dick wurde CEO, Jack Vorstandsvorsitzender und F mit dem relativ unwichtigen Posten des President of Product abgespeist. Jack hatte einen großen Schritt zurück zur Macht bei Twitter getan und seinen ewigen Konkurrenten ausgebotet. Blink Nummer 11. Zurück am Ruder. Nachdem er F abgesetzt hatte, begann Jack 2011 wieder die Produktentwicklung in die Hand zu nehmen. F nahm seine Niederlage zunächst sehr sportlich. Anfangs genoss er es sogar, dass er sich jetzt als President of Product wieder mehr um das eigentliche Produkt und weniger um die Leitung des Unternehmens kümmern durfte. Doch nach und nach wurde sein Einfluss auch in diesem Bereich systematisch immer weiter zurückgedrängt. Es fing damit an, dass F bemerkte, dass Dick seine Ideen komplett ignorierte. Frustriert verließ er daraufhin nach einigen Wochen seinen Job im Tagesgeschäft. Mit ihm ging auch sein Verbündeter Jason Goldman. Ihm wurde erlaubt zu kündigen, bevor er gefeuert wurde. Die beiden waren nicht die einzigen, die Twitter in dieser Zeit verlassen wollten. Auch Biz fühlte sich in dem Unternehmen unter Jacks Regie nicht wohl und begann immer seltener im Büro aufzutauchen. Im Juni 2011 kündigte er. Jack stand währenddessen immer mehr im Rampenlicht und verbreitete seine Ansichten über Twitter. Obwohl Biz und F bestimmt hatten, dass Twitter unpolitisch sein sollte und Dick versuchte, diesen Wert aufrechtzuerhalten, hielt Jack ein Treffen mit Barack Obama ab. Das brachte ihm viel Aufmerksamkeit und seine Version von der Gründung und Geschichte Twitters wurde immer bekannter. Nach und nach übernahm Jack auch die volle Kontrolle über die Produktentwicklung. Er kündigte Twitter 1.0 an, ein Konzept, das sich mehr an der ursprünglichen Idee von privaten Statusmeldungen orientierte. Dabei machte er sich im Unternehmen nicht viele Freunde. Die Mitarbeiter hatten gerne unter F gearbeitet und waren nicht gerade begeistert von Jacks neuem Kurs. Daher war Jack innerhalb der Firma deutlich weniger beliebt als in der Öffentlichkeit. Blink Nummer 12. Schluss mit lustig. Dick Costolo machte Twitter zu einem soliden Unternehmen mit großen Gewinnen. Dick Costolo stand als neuer CEO von Twitter vor einer Menge Herausforderungen. Er musste das Unternehmen von F übernehmen, Gewinne erwirtschaften, Bugs und technische Probleme in den Griff bekommen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das ganze Projekt irgendwie in ruhigeres Fahrwasser geriet. Dick wollte, dass Twitter ein solides Unternehmen wird. Dabei statuierte er schon bald ein Exempel. Nur kurz nachdem Dick CEO wurde, erschien Snoop Dogg in den Twitter-Büros und begann mit einem spontanen Konzert mit reichlich Marihuana für alle in der Cafeteria. Das war genau das, was es in Dicks Unternehmen nicht mehr geben würde. Er wurde wütend und schmiss alle raus. Dick sorgte auch dafür, dass das Unternehmen in ein vorzeigbares Büro umzog und bemühte sich, eine professionelle Firmenkultur zu etablieren. Bei dem Umzug vergaß er absichtlich etwas im alten Büro. Ein großes Schild, das auf dem Kopf hing und auf dem "Let's make better mistakes tomorrow" stand. Er war nicht der Typ, der Fehler besonders wertvoll fand. Er selbst machte auch nicht viele davon, sondern erreichte alle seine Ziele. Die Mitarbeiter mochten ihn und genossen das neue Büro in San Francisco und auch die neue Firmenkultur. Er bekam die andauernden Performance-Probleme in den Griff. Schon kurz nach seinem Amtsantritt war Twitter fast 100% der Zeit online und erreichbar. Außerdem fuhr Dick eine strenge Politik gegenüber Drittanbietern, die Services für Twitter verkauften. Er verweigerte einigen von ihnen den Zugriff auf die Daten von Twitter, sodass eine Bedrohung wie durch Übermedia nicht mehr zu befürchten war. Und was das Wichtigste war, Dick sorgte für Gewinne. Er entwickelte ein Werbekonzept, das dazu führte, dass Twitter 2012 hunderte Millionen Dollar einnahm und auf 10 Milliarden Dollar geschätzt wurde. Aus der Idee, die Noah, F, Jack und Biz in Fs Wohnzimmer gehabt hatten, war ein milliardenschweres Unternehmen geworden. Doch leider war mit Jack am Ende nur noch einer der ursprünglichen Gründer übrig geblieben, um den Erfolg zu genießen. Das waren die Blinks zu Twitter von Nick Bilton. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass Twitter von 4 Kollegen gegründet wurde, die sich gut verstanden. Doch je erfolgreicher das Unternehmen wurde, desto härtere Machtkämpfe entwickelten sich zwischen ihnen. Heute ist nur noch einer von ihnen, Jack Dorsey, im Unternehmen. Gemeinsam mit dem CEO Dick Costolo hat er es geschafft, Twitter zu einem soliden, erfolgreichen Unternehmen zu machen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Twitter und teile deine Gedanken mit uns.